1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 in der Lutherbibel. Seid allzeit fröhlich. Von der Freude war schon die Rede am Anfang. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wenn wir da jetzt so im Gespräch wären, mit Kollegen, mit Freunden, und da würde das eine und das andere erwähnt werden, und wir würden es wagen zu sagen, sollte man nicht eigentlich den Willen Gottes tun in unserem Leben? Dann kann es sein, dass manche ein bisschen so den Mund verziehen und ach, was soll denn jetzt da kommen? Aber wenn wir diesen Text da lesen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ja, was denn? Seid allzeit fröhlich. Ja, du, was wolltest du denn eigentlich Schöneres wünschen? Aber geht denn das so einfach? So paradox. Jeder Mensch sucht Freude. Denn freut euch alle Zeit, heißt dieser Vers in anderen Übersetzungen. Und für mich als Musikliebhaber, Beethovens 9. Sinfonie gehört sozusagen zu den ganz obersten Dingen. Freude, schöner Götterfunken. Doch, das liebe ich, erspare euch, das vorzusingen. Aber der Text handelt davon, dass im Grunde jeder Mensch, jede Kreatur sich nach Freude sehnt und nur in Freude leben kann. Und irgendwie gelingt uns das aber nicht so recht als Menschen. Wir würden es vielleicht sogar oberflächlich finden, allzeit fröhlich sein. Es kann es doch nicht geben. Jetzt, wo die Witterung kälter wird und du steigst in der Früh in dein Auto ein, möchtest in die Arbeit fahren, drehst den Zündschlüssel um und dann rum, 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 macht es vielleicht nur ein paar Mal, oh wei, die Batterie. Oder hoffentlich nichts Ärgeres, ja. Und in dem Moment sich freuen. Herrlich, dass das Auto nicht anspringt. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn in die Arbeit? Ja. Nein, nein. Das meint auch sicherlich der Apostel Paulus nicht in die Richtung. Seid allzeit fröhlich. Das wäre fast so wie jeden Tag Schnitzel essen oder Beefsteak oder Kaiserschmarrn oder was du sonst vielleicht am liebsten hast. Aber schmeckt es dann noch beim dritten oder vierten Mal hintereinander? Braucht es da nicht zwischendurch einmal auch Karotten und Spinat, dass dann das Besondere wieder eben das Besondere ist, auf das man sich besonders freut? Und reifen wir nicht auch in Schwierigkeiten unseres Lebens und das allzeit fröhlich sein? Wie verhält sich denn das zu dem? In Schladming haben wir gegenwärtig unseren Gottesdienst in der Kapelle des Diakonissenmutterhaus-Krankenhauses dort. Und in diesem Haus so einen Text zu lesen, seit allzeit fröhlich, kommt einem noch fast beklemmender vor. Fast so, wie wenn man das Leid, das viele andere Menschen in diesem Moment erleben, gar nicht wahrnehmen wollte. Einfach darüber hinweggehen wollte. Tut das die Bibel auch? Nein, überhaupt nicht. In Sprüche 25 gibt es so einen Vers, da heißt es, wer einem missmutigen Herzen Lieder singt, das ist, wie wenn einer das Kleid ablegt an einem eiskalten Tag. Oder wie Essig auf Lauge. Ja. Also die Bibel nimmt auch Rücksicht auf unseren Gemütszustand. Und wir sollten dieses Wort seit allzeit fröhlich nicht so als 0815 Ratschlag auffassen, wie man es manchmal ja so zu hören bekommt. Kopf hoch, auch für dich scheint noch einmal die Sonne. Wenn man das irgendwie so hört in einer entsprechenden Situation, dann möchte man den am liebsten irgendwo hinschicken. Ja. Aber nur nicht sich dem irgendwo so öffnen.
Als ich mir diesen Vers da im 1. Thessalonicher Brief gestern Vormittag in meiner Bibel angeschaut habe, entschuldigt, ich lese die Bibel am Computer, aber da habe ich heute 60 Übersetzungen parallel da, Griechisch und Hebräisch und auch Latein. Ja, und im Lateinischen lese ich da an dieser Stelle Semper Gaudete. Aha, die Gaudi, das Gaudium vom Lateinischen her. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Lateinkenner, aber so viel weiß ich aus den Wörterbüchern heraus. Und das hat mich da bewegt an dieser Stelle, dass das Lateinische im Großen und Ganzen zwei Worte kennt, um Freude auszudrücken. Das eine ist das Gaudium, das ist ein Neutrum. Da haben wir unsere Gaudi her, die wir oft so am Wochenende suchen. Und das zweite ist die Laetitia, so ungefähr wie die gegenwärtige Königin von Spanien auch heißt. Der Unterschied zwischen dem Gaudium und der Laetitia ist der, dass der Lateiner Gaudium hauptsächlich gebraucht für die Freude, die im Grund unabhängig von äußeren Umständen ist. Für die innere Freude, für die ruhige Freude des Herzens. Und wenn er irgendwo mal das Große losgezogen hat, befördert worden ist oder sonst was Tolles erlebt hat, da gebraucht er die Laetitia. Das ist eben dann das andere. Und als ich das so vor mir so gesehen habe, habe ich mir gedacht, schau mal, ist interessant, wie der Hieronymus damals so um 400 herum, als er die Bibel ins Lateinische übersetzt hat, an dieser Stelle da nicht von der Laetitia gesprochen hätte. Er hätte auch übersetzen können, Semper Laetamine. Das wäre dann die entsprechende Form da gewesen. Nein, er übersetzt Semper Gaudete. Er gebraucht diese innere Freude, die nicht so sehr von einem Anlass irgendwo abhängig ist, sondern die mehr eine Grundstimmung des Herzens ist. Und Paulus, als er diesen Satz an die Thessalonicher da geschrieben hat, der hat auch gewusst, dass es den Thessalonichern jetzt gerade um ihres Glaubens an Jesus Christus willen gar nicht so gut in den einzelnen Dingen geht. Zwar möchte man sich auf der einen Seite freuen, wenn sich Menschen zu Jesus Christus bekehren, wo sie vielleicht früher verschiedenen Unsinn im Leben gemacht haben und Störefriede vielleicht im Vielen waren und sich jetzt zum Gutestun bekehrt haben. Aber das Seltsame ist, dass oft das Gegenteil eintritt. Gerade dann, wenn man zu Jesus Christus kommt, erlebt man oft auch in seiner näheren Umgebung oft Menschen, die das gar nicht verstehen und vielleicht auch gar nicht einmal gut finden, dass man das tut. Und so ist es den Thessalonichern genauso gegangen. Im ersten Kapitel dieses Briefes lesen wir es ja, dass Paulus sich noch daran erinnert, wie das damals gewesen ist, als diese Menschen dort ihren Weg des Glaubens mit Gott begonnen haben. Und er schreibt dort, ihr habt das Wort des Evangeliums aufgenommen unter vielen Widerständen und vielen Bedrängnissen, aber mit der Freude, die der Heilige Geist schenkt. Und das Evangelium in seiner Botschaft von der Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, all unsere Sorgen und Lasten und Sünden und Verkehrtheiten bei ihm abzugeben und neues, ewiges Leben zu empfangen. Der Mensch, der sich dafür öffnet und das auch annimmt für sich persönlich, der erlebt diese Freude, die nicht nur jetzt aus dem Umstand herauskommt, dass man jetzt Vergebung hat und Gewissheit ewigen Leben, sondern dass da selber dieser Heilige Geist, der ja niemand anderer als Gott selber ist, jetzt diese Freude Gottes ins Herz hineinlegt. Das ist das Schöne, das ist das, was das Evangelium an Neuem ins Herz bringt, diese Freude. Und an diese Freude knüpft der Apostel Paulus auch jetzt am Schluss dieses Briefes an. Und wenn er hier sagt, freut euch alle Zeit, nach anderen Übersetzungen oder Luther, seid fröhlich all Zeit, so möchte er im Grund diese anfängliche Freude, die Gottes Geist ins Herz gelegt hat, jetzt weiter am Leben erhalten und das sozusagen zu dieser Grundstimmung des Lebens hier auch werden zu lassen. Und woher kommt denn diese Grundstimmung der Freude, die jetzt hier mit der christlichen Botschaft so verknüpft ist? Sie kommt im Grund aus den Worten Jesu selbst, und zwar im Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger vorbereitet auf das, was jetzt in den nächsten Tagen mit ihm geschehen wird, dass anstatt wie die Jünger immer insgeheim irgendwo gehofft haben, dass jetzt Jesus als der Messias groß auftreten wird, die Römer vertreiben wird, das Reich Gottes auf Erden aufrichten wird. Nein, aber Jesus spricht, zuerst geht er durchs Kreuz und Auferstehung zum Vater und dann erst kommt das Reich Gottes in Herrlichkeit. Und als Jesus hier seine Jünger darauf vorbereitet in Johannes 16, er spricht da davon, dass ihr jetzt bald traurig sein werdet und die Welt wird sich freuen, weil sie mich, den, der immer wieder so als Störefried ihrer selbstgefälligen Religiosität aufgetreten bin, weil sie den jetzt meinen, endlich loszuhaben, aber wartet nur ein wenig, ich will zu euch kommen, ich will, er wird von den Toten auferstehen, er wird sie wiedersehen, die Jünger, und dann werden sie sich freuen. Und da sagt Jesus in Johannes 16, 22, ich will euch wiedersehen, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und das ist hier dieser eigentliche Punkt und dieser eigentliche Grund christlicher Freude. Und da hat Hieronymus mit dem, dass er sich hier nicht von der Laetitia hier hat inspirieren lassen, sondern dass er vom Gaudium spricht, von dieser inneren Freude jetzt, von dieser Freude des Herzens, die keinen äußeren Anlass braucht, hat er eben dieses Wort hier rübergenommen in seine Übersetzung. Freut euch jetzt immer mit dem, was euch Jesus Christus geschenkt hat, als er euch diese Hoffnung vermittelt hat, ich will euch wiedersehen. Und diese Freude nimmt niemand von euch. Die Freude am neuen Auto, die ist nach 3, 4, 5 Jahren, spätestens dann, wann die Garantie abgelaufen ist, irgendwo dann auch nicht mehr so da, wie sie am Anfang war. Und die Freude am Urlaub, wann dann die letzten 2 Tage angebrochen sind, die geht dann auch zur Neige. Aber die Freude, die wir erleben, wenn wir Jesus Christus als den Herrn begegnen, die Freude, die bleibt. Die ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und in der Frucht des Heiligen Geistes, nach der Generalüberschrift, dass die Frucht des Heiligen Geistes Liebe ist, was führt denn da Paulus gleich als erste Detailbeschreibung dieser Frucht des Geistes an, bevor er noch zu Friede und Geduld und Langmut und Selbstbeherrschung und auf all diese Dinge zu sprechen kommt, für die wir auch dankbar sein dürfen, dass es der Heilige Geist in uns wirkt, spricht auch wiederum die Freude an. Als die erste Frucht des Heiligen Geistes, die er in unser Herz hineinlegt. Nicht eine Freude, die von äußeren Umständen herkommt, aber auch nicht von äußeren Umständen irgendwo tangiert werden kann, sondern die selbst als Frucht des Geistes da ist und so eine Art Grundstimmung in unser Leben hineinlegt, wie es schon im Alten Testament einmal heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich war mal so erstaunt, als ich den Vers in der Elberfelder Bibel gelesen habe, wo es dort heißt, die Freude am Herrn ist euer Schutz. Ich habe mir gedacht, wie kommen Sie denn da drauf? Dann habe ich mir im Hebräischen das angesehen, habe mir gesehen, aha, was da für Stärke steht, ist eigentlich ein Wort, das auch eine Burg, eine Festung in gewissen Zusammenhängen auch bedeuten kann. Und insofern hat auch die Elberfelder mit ihrer Übersetzung, die Freude am Herrn ist euer Schutz, da durchaus recht. Und es stimmt im Grund ja auch, denn ihr wisst ja, ich bin zwar jetzt schon geraume Zeit im Bundesland Salzburg, da schon bald die Hälfte ja so meines bewussten Lebens, aber in der Grundstimmung bin ich ja noch Alba Erwerner. und als solcher manchmal melancholisch und so irgendwo so leicht trübsinnig auch an manchen Tagen. Und in dieser Woche war es leider auch einmal wiederum. Und dann schaue ich in den Losungen der Brüdergemeinde nach, was da für den Freitag war, denn das war der Tag. Und dann lese ich gerade diese Verse. Da habe ich gedacht, oh mein, ja genau, das ist das, was ich jetzt brauche. Und das hat mir aber geholfen, irgendwo wieder dran zu denken und mich wieder an das alles eben zu erinnern. Und wenn man aber gerade in so unangenehmen psychischen Verfassungen sich befindet, dann lernt man dieses Wort, die Freude aus dem Herrn, euer Schutz, wieder kennen. Denn wenn andere Gefühlsinhalte zu stark die Oberhand gewinnen, ja, dann kann manches Ungute dann auch im Leben daraus entstehen. Aber wo diese Freude am Herrn dann wieder jenen Schutz uns gibt, jene Psychohygiene, möchte ich jetzt einmal sagen, da in diesem Bereich darin, da legt das eine Grundlage rein, wo wir dann mit den äußeren Dingen, wo wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen im Leben, dann durchaus auch einen ganz anderen Zugang da haben. Und so hat es ja auch der Apostel Paulus an dieser Stelle auch da formuliert. Er bleibt ja nicht nur bei diesem einen Satz stehen, seid fröhlich alle Zeit, sondern er fügt ja dann auch an dieses Wort, betet ohne Unterlass. Und wenn wir zuerst gesagt haben bei der Freude, dass das gar nicht immer so einfach ist in allen Dingen, aber wie soll man denn, wenn man einen 24-7-Job hat, beten ohne Unterlass? Ja? Wenn in deinem Büro zwei Telefons gleichzeitig klingeln, ja, und der Chef auch noch etwas von dir will, ja, wie sollst du denn da ohne Unterlass beten? Du magst vielleicht daran denken, ja, in manchen Klöstern geschieht das. Da wird eine Art ewige Anbetung gehalten, rund um die Uhr. Und das können sich die Mönche, die Nonnen dort auch einteilen, denn die haben ja sonst nichts zu tun, denkt man sich so im Alltag irgendwo. Die hätten es ja da irgendwo leicht, aber ich, der ich da im Stress des Alltags in dem stehe, ja, wie soll ich denn ohne Unterlass beten? Nun, es hat sich irgendwie so gefügt, dass ich beim Durchblättern der Bibel gestern dann auch auf die Stelle kam in Lukas 11, Vers 1, wo es heißt, da betete Jesus, das wird dort beschrieben, und dann wird gesagt, und als er aufgehört hatte zu beten. Da habe ich gedacht, schau, ist auch interessant. Zuerst lese ich diesen Vers in der Bibel, betet ohne Unterlass, und dann liest du bei dem, wo du beten wirklich lernen kannst, bei Jesus, er hört einmal auch auf zu beten. Und so schaut es ja dann auch in der Praxis aus. Beten ohne Unterlass meint für Paulus sicherlich nicht, dass man ständig jetzt betet im motorischen Sinn, sondern es heißt wahrscheinlich mehr das, was die Bibel ja durchgängig auch sagt und vielleicht mit einem Vers aus dem ersten Chronikerbuch sich auch zeigen lässt, wo der David in seinem Danklied unter anderem auch sagt, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht in den speziellen Situationen des Lebens. Und vielleicht gerade in jenen Situationen des Lebens, die uns die Freude rauben möchten, weil sie ihrer Natur nach eher schwierig zu bewältigen sind, Anstrengung kostet, Leid verursacht. Und da nach dem Herrn und seiner Macht zu fragen, gerade in dieser Situation, die Dinge nicht einfach laufen zu lassen, nicht einfach irgendwo in der Hoffnung, naja, vielleicht ergibt sich alles irgendwie wieder von selber, dass alles wieder ins rechte Lot kommt. Gottlob kommt vieles von selber in unserem Leben mit einem gewissen Verlauf der Zeit wieder ins rechte Lot. Aber viele Dinge, fürchte ich, kommen nicht so einfach ins rechte Lot unseres Lebens. Und spätestens da muss man sich daran erinnern, betet ohne Unterlass. Das heißt, lass auch diese Situation jetzt nicht einfach nur so an dir vorübergehen, sondern greif den Stier bei den Hörnern, ja, und sag, Herr, wo bist du jetzt in der Situation? Jetzt brauche ich dich ganz dringend und jetzt zeige du deine Macht. Und das ist deswegen auch notwendig, weil sonst wiederum diese Dinge Oberhand gewinnen würden in unserem Leben Und das kann unter Umständen relativ gefährlich werden. Und da hat Jesus ja selber auch davon gesprochen, da gegen Ende des Lukas-Evangeliums, da etwa so im 21. Kapitel, wo er von seiner Wiederkunft spricht. Und dass die auch noch eine gewisse Zeit dauern kann. Aber die Jünger sich sozusagen auf alle Eventualitäten des Lebens einzustellen haben. Und da sagt er unter anderem, hütet euch davor, dass eure Herzen nicht beschwert werden, und entschuldigt jetzt das Lutherdeutsch da, mit Fressen und Saufen. Eieiei, nee, das tun wir ja gar nicht in die Richtung. Ja. Und mit täglichen Sorgen, aber da erwische ich mich mehr dabei an dieser Stelle. Und an dieser Tag der Wiederkunft Jesu nicht plötzlich wie ein Fallstrick vielleicht über uns kommt. So seid nun allzeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Wie es einmal in einem Gebet von euch auch heute schon so ähnlich ausgedrückt worden ist. Seid allzeit wach, betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen. Ja, was denn diesem allen? Ja, diesem Beschwertwerden mit, naja, das Fressen und Saufen lassen wir mal zur Seite, aber mit den täglichen Sorgen, mit verschiedenen anderen, was da eben so ins Leben mit hineinkommt. Das irgendwo die Tendenz hat, ja, uns angstfressen Seele auf, hat es irgendwo einmal so geheißen. Und auch in dieser Situation, und was sagt der Paulus auch noch im Besonderen noch dazu, wo wir zu diesem Gebet hier mit aufgefordert werden. Am Ende vom Kolosserbrief hat das auch so ähnlich hier formuliert: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Schauen, da verbindet sich auch dieses dritte Element schon, das wir im ersten Thessalonicher Brief auch haben, wo es dann auch heißt: Seid dankbar in allen Dingen. Wie kann man denn das wiederum tun, auch wenn negative Dinge passieren? Aber wachen darin mit Danksagung, das hilft uns dann schon mehr, in diese Haltung hineinzuwachsen, was ja der Wille Gottes nicht zuletzt auch ist, wie wir gelesen haben hier. Sei beharrlich im Gebet und wach in ihm mit Danksagung. Wie kann man denn das verstehen? Vielleicht, wie es im 42. Psalm nochmal heißt: Meine Seele, was bist du denn so unruhig in mir? Harre auf den Herrn, spricht er sich selber zu. Und dann dieses schöne Wort: Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Heil ist. Momentan ist ihm nicht nach Danken zumute, offensichtlich. Aber er hat irgendwo die Gewissheit, wenn er sich am Herrn festhält, nach einem Jesaja-Wort bekommt er neue Kraft. Und dann wird er ihm noch danken dafür, dass er seines Angesichts Hilfe und sein Heil ist. Wacht darin mit Danksagung. Sozusagen, dass hier im Glauben das schon fast vorweggenommen wird, dass wir nicht umsonst Gott im Gebet auch suchen. Dass er sich finden lässt, gerade in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Als wir heute da unsere Tochter besucht haben, die hat da in ihrer Wohnung da so einen kleinen Spruch, und ich hoffe, ich kann das noch im Gedächtnis so zitieren, ist mir irgendwo hängen geblieben: Wenn es regnet, dann schau nach dem Regenbogen. Und wenn es finster ist, dann such die Sterne. Habe ich gedacht, das ist schon interessant, gell? Wenn es regnet, es regnet, kann es nicht fortgehen, dieses, jenes nicht. Und irgendwo scheint die Stimmung irgendwo da niederzugehen. Aber wenn dann der Regenbogen kommt, das Zeichen der Gnade Gottes, nicht zuletzt auch, ja, das lässt das wieder in einem anderen Licht erscheinen. Und auch die Sterne, die auch die finsterste Nacht letztlich erhellen. Paulus weiß, dass die Thessalonicher mit dem Allen konfrontiert sind. Er möchte nicht einfach einen Zuckerguss übers Leben drüber gießen, der im Grunde dann vielleicht momentan etwas bewirken kann, ein Aufmuntern bewirkt, aber letztlich dann im Alltag nicht wirklich hält, und dann wieder brüchig wird. Nein, mit seinem seit allzeit fröhlich betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, ist es ihm bewusst, dass er die ganze Breite auch unserer menschlichen Erfahrung abdeckt, aber uns gerade da einen Zugang schaffen möchte, wie wir das sozusagen als Kinder Gottes in dieser Welt wirklich auch durchstehen, leben können, den Blick auf Gott hier haben können. Und es scheint so, dass Paulus diesen Gedanken, den er da in seinem ersten uns überlieferten Brief, denn chronologisch gesehen ist ja der Thessalonicher Brief der älteste Paulusbrief, den wir haben, dass er diesen Gedanken da aber immer wieder in seinem Leben in der verschiedensten Form weitervermittelt hat. Und im Römerbrief, viele Jahre später, hat er es dann so formuliert: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig auch in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Ein ähnlicher Gedanke, leicht variiert. Das allzeit fröhlich wird hier zum fröhlich in Hoffnung. Aber genau das ist es ja, was mit diesem fröhlich und mit diesem Freude sein eigentlich Paulus auch meint. Nicht irgend von äußeren Umständen abhängig, sondern von dem, was uns der Glaube an Jesus Christus selbst geschenkt hat. Und das ist etwas, was ich für mein Leben immer besser lernen möchte, dass der Glaube an Jesus selber schon jene Qualität des Lebens in mein Dasein bringt, das ich sonst vielleicht eher durch manche äußere Dinge irgendwo gesucht habe oder suche und dann vielleicht irgendwo enttäuscht bin, wenn es nicht so oder vielleicht auch anders wieder kommt. Aber wo ich mich dann wieder darauf besinne und erinnere, ich durfte auch das erleben, was Jesus da so in dieses Wort auch gekleidet hat: Ich will euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Wenn ich mich an diesen Punkt orientiere, dann klingt dieses Semper Gaudete hier, freut euch immer wieder, ganz anders, in einem ganz anderen Licht und dann wird es auch greifbar und dann kann ich auch in den Situationen immer wieder zu Gott kommen und sagen: Herr, jetzt brauche ich dich. Betet ohne Unterlass in jeder Situation, wo du dann auch aufhören darfst und wieder den Pflichten des Alltags natürlich dich zuwenden darfst, weil du von Gott eine Stärkung erfahren hast und ihm danken kannst in allen Dingen. Und das scheint so christliche Lebensphilosophie zu sein, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Amen. Danke, Vater im Himmel, dass du es gut meinst mit uns, dass du etwas im Grund Wunderschönes für uns bereitet hast. Herr, ich lasse mich oft so an äußeren Dingen irgendwo verleiten und die Gedanken abziehen. Aber Herr, du erinnerst uns an das Eigentliche und Zentrale der Beziehung zu dir. Und danke, dass da eine Freude als Grundstimmung da ist, die wirklich anhält, weil sie nicht von uns oder von anderen Dingen kommt, sondern durch deinen Geist gewirkt wird.